Hallo und herzlich willkommen bei Dinge von Interesse, wo ich mich beim allseits beliebten Thema Star Trek nochmal hingebungsvoll widme. Und ja, da habe ich einen sehr lieben Gast wieder mal da. Hallo, Micha.
Hallöchen.
Hallöchen. Micha, was hältst du davon, wenn ich die Folgen, wo wir über Star Trek reden, einfach Star Greg nenne?
Ja, so langsam.
Ja, so, ich überlege so ein eigenes Unterformat, was? Star Greg und so, weißt du. Wegen Greg und Gregor und bist du Star Trek?
Erkennen so ein gewisses Schema.
Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, wir beide haben uns heute zusammengekabelt, kurzfristig, weil wir zwei, drei Neuigkeiten ganz kurz zumindest besprechen wollten und uns dann ein bisschen länger einer einzelnen Folge widmen wollen, nämlich der Folge Jenseits der Sterne von Star Trek Deep Space Nine. Eine der besten Folgen, wie ich finde, von Star Trek, und da freue ich mich schon drauf, mit dir zu sprechen
darüber. Eine echte Perle.
Absolut, aber vorher können wir uns ja mal eine News, die zum Zeitpunkt der Aufnahme und wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gerade mal 24 Stunden alt ist, nämlich, es gibt eine neue Star Trek Serie, nämlich Star Trek Strange New World mit der gute, man hat uns gehört, Anson Mount kehrt zurück.
Ich wollte gerade sagen, da bist du doch in Jubel ausgebrochen.
Oder, ja, tatsächlich, ich habe ja gesagt, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, dass ich damit noch nicht, mit dem noch nicht fertig bin, dass ich mir irgendwas für den wünsche, für im Star Trek-Universum. Und mein Gott, ja, Anson Mount kehrt zurück als Pike mit Number One und mit Spock. Da gibt es ja ein Video, was veröffentlicht wurde, wo die das halt noch gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, bekannt gegeben haben, dass Strange New World kommen wird. Vor ein paar Tagen gab es ja schon diese Gerüchte, ne? Weil die guten Star Trek-Fans in den USA mitgekriegt haben, dass man einen neuen Titel hat sich patentieren bzw. schützen lassen. Die behalten wohl so ein bisschen die Patentämter und so im Auge. Und da ist festgestellt worden, dass der Titel Star Trek Strange New World schon vor einigen Tagen rechtlich geschützt wurde. Und da gab es schon die Gerüchte, jetzt kommt dann die große Ankündigung, eine Pike-Serie, weil das war ja gefühlt das, was die Fans sich seit Monaten bzw. seit Season 2 gewünscht haben, oder? Und
sagen wir mal, die Fans in unserer Bubble.
Ja, oder? Ja, du hast recht, die Fans in unserer Bubble, aber auch, was man so auch mitgekriegt hat aus Amerika, es haben sich ja wirklich viele gewünscht. Und ja, ich habe ja auch gesagt, Mensch, lass doch die ganze anderen Scheiß. Und
also die Voraussetzungen, die sie jetzt haben, das könnte pures Gold werden, ne? Jetzt die Hoffnung stirbt wie immer zuletzt.
Ja, und ich bin da Meister da drin, nichts darüber zu wissen, weil ja noch nichts wirklich bekannt ist und trotzdem schon große Erwartungen zu haben. Ich erinnere dich an Discovery. Ein Teaser, ein Schriftzug, paar Sekunden Star Trek Musik und ein Flug durch ein Asteroidenfeld und ich, es kann gar nicht schlecht werden.
Es muss gut sein.
Es muss brillant sein. Ja, aber ich muss sagen, ich habe da tatsächlich jetzt ernsthaft am meisten Bock drauf. Also es wird sicher bis nächstes Jahr oder wahrscheinlich Ende nächsten Jahres dauern. Weil im Moment können die ja noch nicht, die haben ja noch nicht gesagt, wann sie drehen können, aber jetzt mit Corona und das alles wird sicher noch eine Weile dauern, wenn es nicht gar erst nächstes Jahr gedreht werden kann. Und also ist ein Start vor Ende nächsten Jahres eigentlich nicht realistisch. Aber ich freue mich, dass die wiederkommen, weil Pike und das alles war das Beste an Star Trek Discovery Season 2 und definitiv, auch der Teil, definitiv, der auf der End. Ja, der Teil, der auf der Enterprise gespielt hat. Ich war auch total versöhnlich mit dem Design und so, weißt du?
Also das Staffel 1 war definitiv für mich Lorca der beste Part. Und ja, Staffel 2 war es Pike, weil alle anderen waren scheiße.
Ja, Lorca habe ich von Anfang an tatsächlich gar auch nicht besonders gemocht.
Doch, Lorca fand ich irgendwie cool. Die Sache mit den Augen, das war alles großer Quatsch. Ja, ansonsten vom Charakter, ich fand den Schauspieler echt gut.
Ja, der ist ja nun mal auch wer. Jason Isaacs ist ja auch nicht ganz ein Unbekannter und so halt, ne? Und es war schon okay. Also er war ja auch der Spiegeluniversums-Lorca. Vielleicht lernen wir den echten Lorca nochmal kennen. Er hat sich ja ein bisschen darüber beschwert, ne, dass die Fans ihn so schnell wieder vergessen haben, ne, nachdem Pike da war. Ne? Er hat ja gesagt, es gab ja erst so die Forderung, Lorca-Serie oder Lorca soll zurückkommen, dann kam Pike und er sagte, er wäre total vergessen worden.
Ich glaube, der hat doch auch bisher fast nur Bösewichte gespielt.
Ja.
Harry Potter oder in DOA. Der Patriot. DOA war ja auch mehr oder weniger Antagonist.
Ja, Event Horizon war ja Crewmitglied, ne? Ein ganz toller Film. Mhm. Ne? Also er hat schon einiges auch gemacht. Der Patriot, da hat er den Dings ersetzt. Hier, wie heißt er, den guten Kevin Spacey, der zu teuer gewesen ist für den Film. Haben sie einen günstigeren Kevin Spacey gesucht und das war Jason Isaacs.
Das passt auch.
Ne? Total, ja, ja, total. Er ist ein günstigerer Kevin Spacey, ja. Ja, und man weiß ja noch nichts. Der Titel verrät ja auch noch nicht wirklich was, ne? Aber man ja, ist
so,
jetzt
so
wohl.
Ein bisschen Bauchweh, habe ich dir ja schon gesagt, habe ich schon, als ich gelesen habe, dass hier Kirk gespielt werden soll von Jake, wenn man so ausspricht, Cannavale, der in Mandalorian ja diesen jungen Kopfgeldjäger gespielt hat, diesen Toro. Mhm. Und der hat mir in Mandalorian, sagten wir eben schon, war der einzige oder einer der einzigen Tiefpunkte der Serie, die sonst
so fantastisch war. Der Charakter und die Folge war halt auch nicht so pralle und so. Deshalb, das sagt noch ein bisschen wenig über den Schauspieler aus.
Aber kannst du dir den als Kirk vorstellen?
Jetzt ich weiß auch nicht, ist das auch wirklich bestätigt, dass das so ist, dass er den jungen Kirk spielt? Also gut, der uns wird ein junger Kirk begegnen, da machen wir uns mal keine Illusionen. Ne? Also das wird schon auch darauf hinauslaufen.
Vielleicht würde er auch wieder gerecastet oder rausgeschnitten.
Ja, das ist... Weiß ich nicht, also kann sein, ich habe nochmal geguckt, ob man irgend zum Zeitpunkt jetzt irgendwas Konkretes findet, aber außer diesen Titel, ich glaube Hit Me, ne, irgendwie dieses, was sie da irgendwie sprechen.
Ne? Aber also gibt's, das auch, gibt's noch, auch so richtig bestätigt, ist glaube ich nur wieder Spock.
René, Rebecca,
kann ja, genau, ich aussprechen? Number One.
Genau, Number One. Ich kann die Schauspieler nicht aussprechen, deren Name nicht genannt wird, witzig, ne? Der Rollenname nicht genannt wird.
Die bekommen auch alle immer kompliziertere Nachnamen.
Das war früher alles einfacher. Das ist die Frau von Jerry O'Donnell aus Sliders. Meine ich. Ich glaube, sie ist die Frau Rebecca Romijn. Sie, Rebecca Romijn. Das weiß ich auch nur, weil ich jetzt das im Ohr habe aus Family Guy. Wobei Family Guy gibt es auch diese Stand-by-Me-Folge. Und dann sagen sie, ja, und hier Jerry O'Donnell, der übrigens später Rebecca Romijn geheiratet hat. Ja, könnt ihr euch das vorstellen?
Hat nie der dicke bei mir.
Nee, aber daher kann ich den Namen aussprechen, weil er gesagt hat, ja, das ist so ein bisschen der dickliche Loser. Der Typ hat, wenn er erwachsen ist, hat er Rebecca Romijn geheiratet. Ja? Siehst du, es gibt mir Hoffnung, dass ich auch irgendwann Rebecca Romijn heirate. Ja, ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt. Ich habe Bock auf die Enterprise, wie sie da so aussah. Ich fand das Set-Design geil.
Ja, war es auch.
Es war wirklich, es war cool irgendwie. Und wie gesagt, das Beste.
Aber ich muss gestehen, ich freue mich sogar mittlerweile auf Discovery, weil ich denke mir, es kann nicht mehr schlechter werden als das, was Picard uns vorgesetzt hat.
Vielleicht war das jetzt alles so, um uns endgültig zu brechen.
Genau, weißt du?
Und jetzt haben wir sie unten und jetzt bauen wir sie langsam wieder auf in unserer Strange New World, weißt du?
Genau.
Ja, vielleicht ist es so. Ja, vielleicht, aber die Hoffnung stirbt bei mir auch zuletzt. Ich werde es eh gucken.
Ich wollte gerade sagen, wir schauen es eh.
Egal. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen tatsächlich Respekt vor Christoph, der sich wirklich losgesagt hat. Der hat weder Picard weitergeguckt nach den ersten beiden Folgen, die ich ihn genötigt hatte. Dann hat er nicht mehr weitergeguckt. Und er hat auch Discovery, die zweite Staffel, nicht zu Ende geguckt. Also er hat anscheinend den Absprung geschafft und sagt, ach, ich gucke einfach das alte Zeug weiter und dann ist halt super. Und gut, und da brauche ich das Neue nicht mehr. Der hat den Absprung geschafft.
Ja. Das ist ja so ein Charakterzug bei mir, wenn ich irgend sowas angefangen habe. Ja. Ich kann einfach nicht aufhören.
Geht mir auch so. Mhm. Interessant ist übrigens, dass wir, wenn jetzt tatsächlich auch noch die Sektion 31 Serie kommt und zwei Animationsserien, also außer Lower Decks ist ja noch eine geplant,
das
haben wir sechs.
Nicht. Also ich komme jetzt nur Lower Decks.
Nee, es ist noch eine geplant. Und das heißt, es sind dann sechs Star Trek-Serien, die parallel laufen. Überleg dir das mal.
Könnte ein bisschen viel werden.
Vielleicht. Ein bisschen eng werden, weißt du.
Also bis dahin muss ich unbedingt raus aus dem Delta-Quadrant.
Ja, definitiv. Du musst Gas geben. Du bist jetzt in der, wo bist du, fünfte Staffel? Ne?
Ja, ja. Die neigt sich langsam dem Ende zu.
Ah, sehr gut.
Da können wir auch wieder nächste Woche oder so drüber reden.
Du musst dringend raus aus dem Delta-Quadranten. Ja. Also wir beide sind gespannt auf die Serie durchaus und die Hoffnung stirbt zuletzt und hey, Anson Mount, großartig. Ich habe heute übrigens, hast du mein Tweet gelesen, es gibt einen, Anson Mount hat ja mit Britney Spears er war ja das Love Interest von Britney Spears in Not a Girl, Not Yet a Woman, Crossroads.
Oh mein.
Ohne Gott. Scheiß. In dem Britney Spears Kinofilm von 2000. Und ich habe.
Der wurde ja hier von VMAF besprochen, von Nils Buckelberg und
Jetzt. Ich habe Glückwünsche übrigens.
Ja, Glückwünsche. Genau.
Glückwünsche.
Die hören uns bestimmt.
Sicher, sicher. Da bin ich ganz sicher. Nein, auf jeden Fall habe ich tatsächlich das Musikvideo vorhin gesehen. Und es ist erschreckend, wie jung Anson Mount da noch ausgesehen hat. Also Wahnsinn.
Der reift einfach unheimlich gut.
Ja, aber obwohl jetzt im Moment mit diesem, jetzt sieht er wirklich Silverfuchs aus im Moment, ne? Ja, total. Jetzt sieht er wirklich nach hier Quarantäne, Corona aus im Moment halt, ne? Aber er ist ja wirklich in diesem einen Jahr Discovery ist er ja wirklich grau geworden, ne? Wenn du dir seine erste Folge ansiehst und seine letzte, der ist ja wirklich in dem Jahr gefühlt haartechnisch um 15 Jahre gealtert,
ne? Ja, das ist ja ein eigenes Thema. Star Trek-Serien, ja, die Haarpracht.
Ja, die Haarpracht, das ist es. Jetzt kommen wir ja gleich zu jemandem, der sowieso wenig Haare hat, dann passt das halt.
Genau, zieh dir dein rotes Kleid an. Wir bekommen jetzt 3 Cent pro Wort.
Richtig, richtig. Aber vorher noch eine Sache zu unserer letzten Folge, wo wir beide so ein bisschen gesponnen haben, was es für eine tolle, wie für uns eine Star Trek-Serie heutzutage aussieht. Da habe ich noch vom Sascha eine Theorie geliefert bekommen. Ich glaube, die habe ich noch nicht erzählt, oder? Also ich mache das jetzt mal, Grüße gehen raus an Sascha, den Imperator dieses Podcast-Imperiums, und der sagte mir, seine Idee wäre, dass wir eine Serie sehen, die sehr viel, ein bisschen viel Politik drin hat, nämlich der Präsident der Föderation steht kurz vor seiner Wiederwahl. Und da allerdings die Stimmung in der Föderation nicht mehr sehr positiv gegenüber selbiger ist, man hat halt so ein bisschen, ja, die Nachwehen des Dominion-Krieges, die ganzen Konflikte, das, was auch bei Picard passiert ist, die Androiden-Geschichte, das mit den Romulanern, also all diese Ereignisse haben so ein bisschen die Stimmung in der Föderation so endgültig in Richtung Kippen gebracht, und er schickt quasi ein Team von Spin-Doktoren raus, die quasi die Aufgabe haben, so ein bisschen die Stimmung der Politik so ein bisschen, also die Stimmung der Bevölkerung so ein bisschen aufzunehmen und zu beeinflussen und so in diese Richtung gehen, so ein bisschen auf, ja, so Spin, was so Spin-Doktoren machen, dass am Ende halt er für eine weitere Amtszeit als Präsident der Föderation halt wiedergewählt wird. Also einen sehr starken Politikeinfluss, wo wir halt irgendwann, wir auch mal wirklich sehen, wie das so zivile Leben in der Sternenflotte ist, halt so läuft.
Ist, ne? Eine geile Idee.
Finde ich auch.
Wobei,
als er mir das erzählt hat,
ich glaube dann aber eher im zweiten Step, wenn ich schon mal nachdenke, dann ist das keine echte Star Trek Serie, sondern eine Serie im Star Trek Universum.
Ja, so habe ich, ja, das, so in der Art, das ist ein guter Punkt. Also das habe ich mir im ersten Moment, dachte ich mir, das ist eigentlich auch wirklich eine geile Idee.
Das ist eine saugeile Idee, die kannst du überall nehmen. Laufen. Jetzt noch nicht mal nur bei Star Trek, die kannst du auch so allgemein nehmen. Also wirklich eine verdammt gute Idee.
Ja.
Aber wie gesagt, es wäre keine richtige Star Trek-Serie. Es wäre nur eine Serie in dem Franchise angeordnet.
Das ist genau die beste Beschreibung der Idee, ja. Ne? Also, aber andererseits muss es das vielleicht auch geben, dass die da unten so ihre Ränkespiele machen, dass da irgendwie dann doch die Föderation so halbwegs zusammenhält, damit unsere Helden mit ihren Raumschiffen durchs Universum fliegen können, müssen irgendwelche Leute unten so ein bisschen das Volk ruhig halten. Halt, ne? Vielleicht ist das tatsächlich so. Die Idee wäre super, gibt's ja auch schon in anderen Serien halt, sowas in der Art halt, ne? Mit vielen politischen Ränkespielen und so, also du hast recht, es wäre wahrscheinlich eher eine Serie in dem Universum, aber ich finde die Idee durchaus interessant.
Ja.
Vor allen Dingen, weil wir mal endlich ein bisschen mehr sehen würden von dem zivilen Leben. Ne? Mhm. Und wie das so in der Föderation so hinter den Kulissen läuft, weil da ist wahrscheinlich wirklich, das ist wahrscheinlich richtig gruselig.
Ich stelle mir eigentlich das zivile Leben bei Star Trek immer tierisch langweilig vor.
Ja, wenn du nicht beim Militär bist, bist du der Assi wahrscheinlich. Also im Prinzip ist es ja Militär. Es ist ja das Größte in der Sternflotte zu sein. Ne? Also ansonsten ist da nicht viel, ne? Naja, zumindest was wir bisher gesehen haben. Wenn ich noch 10 Jahre jünger wäre, 20 Jahre jünger, da wäre ich ein Red Squad sicher. Weißt du? Apropos Red Squad, kommen wir nun zu der Folge, die ich mit dir besprechen wollte, nämlich die Folge Jenseits der Sterne oder wie sie im Original heißt, Far Beyond the Stars. Eine echte Perle ist die 13. Folge der 6. Staffel. Die Folge ist nach einem Drehbuch von Ira Steven Beer himself und Hans Beimler entstanden. Und die Regie hat Avery Brooks persönlich geführt. Es geht, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen mal durch die Folge durch, aber es geht im Prinzip darum, dass Sisko Visionen hat, quasi, ne, so aus seinen Erfahrungen mit den Wurmlochwesen und so weiter. Also er verfällt quasi in Visionen und landet in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts als ein Comic, als ein Autor für Science-Fiction-Literatur und begegnet im Prinzip dem Rassismus auch dieser Zeit, versucht als farbiger Autor seine Geschichten an den Mann zu bringen und hat halt allerlei Widrigkeiten, die ihm da im Wege stehen. Am Ende quasi hat er einen Zusammenbruch als selbige Figur, weil er halt damit nicht mehr klarkommt, was ihm alles da so begegnet. Mhm. So ganz grob halt. Ne? Und dieser Zusammenbruch führt dann halt wieder zum Wiedererwachen von Cisco halt. Und ist es ein Traum oder sind wir der Traum von diesem Autoren? Weil dieser Autor macht sich halt, schreibt halt eine fiktive Geschichte über eine Raumstation, die einen farbigen Captain hat. Und das ist natürlich am Ende so ein bisschen die Frage, ist Cisco der Traum oder ist der Benny der Traum halt? Ne? Und ja, da würde ich ein bisschen mal so grob mit dir durch die Folge durchgehen, würde ich mal sagen, ja?
Also schon vorab, kein anderer von den Captains hätte diese Rolle könnten so spielen wie Avery Brooks.
Ja, allerdings tatsächlich auch aufgrund seiner Hautfarbe, muss man tatsächlich sagen.
Ja, davon jetzt abgesehen.
Nein, also wie wird der gute Archer mit Rassismus kommen? Man sieht aus wie ein Role Model für den Clan, weißt du? Nein, und das ist natürlich, es ist so gemeint, dass, ich glaube, es war ja auch bewusst die Wahl, dass Avery Brooks die Regie in dieser Folge führt, weil er auch mit dem Thema Rassismus natürlich auch zu tun hatte halt, ne, und ein farbiger Autor in den 50er Jahren, ja, das ist da noch nicht ganz so einfach gewesen, ne.
Nee, tatsächlich, unvorstellbar heutzutage.
Ja, aber tatsächlich, das ist auch eine Idee bei dieser Folge. Die Folge hat auch viele Entwicklungen durchgemacht. Mhm. Weil das allererste Konzept dieser Folge war, dass es eine Jake Sisko-Folge wird und Jake Sisko quasi von Aliens in die 50er Jahre katapultiert wird und da trifft er dann auf Autoren, auf Science-Fiction-Autoren und dann entwickelt sich eine etwas ähnlich gelagerte Geschichte, dass er quasi so erfährt, wie es so Autoren, so Brüdern im Geiste in den 50er Jahren, 20. Jahrhundert erging. Das Ganze wäre dann aber ein Trick von Aliens gewesen, die von ihm dann irgendwelche Informationen wollten. Das hat man allerdings aus zwei Gründen nicht gemacht. Der eine Grund war, nicht, weil es eine Jake Sisko-Folge gewesen wäre, sondern der eine Grund war, dass man eigentlich nicht den Eindruck erwecken wollte, dass da Aliens dahinter stecken. Ne? Mhm. Also in Form von, hey, die lösen da was Böses aus oder so halt. Ne? Also man wollte keine klassischen Bösewichte, also Alien-Bösewichte, auf die man das Thema Rassismus abwälzen kann. Ne? Und der andere Grund war, dass man nicht so richtig die Idee hatte, was für eine wichtige Information Jake Sisko haben könnte. Als jetzt mal ehrlich, ne? Er ist ja nicht Sternflotte, nicht er ist zwar der Sohn des Abgesandten, aber ja, aber trotzdem. Also ich bin aber froh, dass sie das auch nicht gemacht haben.
Nee.
Die andere Idee war und da hat sich Avery Brooks für eingesetzt, war, dass diese Folge nicht in den 50er Jahren spielt, sondern in den 90er Jahren. Weil man gesagt hat, Rassismus ist kein Thema von was man nur in der Vergangenheit verorten kann, sondern einfach ist auch ein reales Problem heutzutage. Dagegen hat aber, ja, das hat man dann halt auch nicht gemacht.
Nee, das hätte dann auch nicht mal so gepasst in dem Setting. Weil ich sag mal, in den 90ern gab es ja mit Sicherheit trotzdem viele erfolgreichere schwarze Buchautoren oder Autoren allgemein, die auch so im Leben standen. Ne?
Ja, klar.
Das war ja da gar nicht der Fall.
Es war aber auch die Rodney King-Ära, es waren die Ära auch der Rassenunruhen, auch in der Straßenschlachten und der Gangs und solche Geschichten. Also es gab schon auch in den 90ern oder auch heute. Heute ist ja kein bisschen, ist ja nur, ne?
Es nimmt alles
kein Ende. Ja. Ne? Aber. Ja, irgendwie nicht. Und natürlich war es noch härter in den 50ern. Und ich weiß noch, als ich diese Folge gesehen habe, habe ich auch gedacht, das fühlt sich so an wie wirklich aus einer ganz, ganz anderen, dunkleren Zeit halt. Ne?
Also ich weiß noch, als ich die das erste Mal damals gesehen habe, allein ich fand es schon mal cool, dass du sie alle ungeschminkt gesehen hast.
Genau, genau.
Das richtig, war schon genau. mal richtig, richtig cool. Und wo ich eben drauf hinaus wollte, ich fand, Avery Brooks hat das aber super gespielt, als er so hin und her wechselt, als er dann nicht mehr wusste, ist er jetzt wirklich Ben Sisko oder ist er halt dieser Schriftsteller.
Genau, genau.
Das war ein Hammer-Schauspiel von ihm gewesen.
Wahnsinn, definitiv. Naja, fangen wir mal so ein bisschen vorne an. Das Ganze beginnt ja im Prinzip damit, dass wir auf Deep Space Nine sind, im Raum von Cisco. Und Cisco bekommt halt einen Bericht, dass ein Schiff zerstört wurde beim Patrouillenflug.
Genau.
Bei einem im kardassianischen Raum. Und das Schiff wäre unter dem Kommando eines guten Freundes von ihm, der bei dem er auch Trauzeuge war. Und die sind alle tot. 400 Mann tot. Und da ist er das erste Mal in einer Sinnkrise, weil er auch sagt, ja, wir haben gedacht, nach der Rückeroberung von Deep Space Nine, wird alles leichter.
Da haben sie es so in Sicherheit schon ein bisschen.
Ja, richtig.
Oder so in einer erhofften Sicherheit. Sie dachten schon, ja, jetzt, so weit kommt jetzt langsam mal Ruhe ein und es ist halt absolut nicht der Fall.
Genau, der Krieg geht quasi weiter und man verliert weiter Freunde und man merkt schon, dass er ziemlich angeschlagen an der ganzen Geschichte ist. Wir erleben da auch, dass sein Vater zu Besuch ist und das erste und das einzige Mal ist sein Vater auf Deep Space Nine übrigens in dieser Folge. Sonst besuchen sie immer ihn.
Mhm. Ja?
Aber,
das war in New Orleans, ne?
Ja, genau, es war in New Orleans.
Restaurant, glaube ich.
Genau, ja. Und am Ende, wo wir ihn das letzte Mal sehen, in der siebten Staffel, ist er zwar mit denen unterwegs, ist dann aber auf diesem Planeten, wo sie die Träne der Propheten da ausgraben. Mhm. Ne? Also wir sehen da jetzt hier den Vater, der halt bei ihm ist und ihn quasi besucht, sich die Station ansieht, den Enkel besucht und mit ihm führt er dann halt auch genauso ein Gespräch halt, ne? Dass die Lage halt ernst ist und es irgendwie immer schlimmer wird halt. Ne? Und da fangen allerdings auch schon die Visionen an. Nämlich wir sehen René Auberjonois, wie er ungeschminkt in einem Anzug mit einem Hut draußen am Feld, am Büro vorbeigeht.
Genau, wie Willy Tanner.
Tatsächlich wie Willy Tanner, ja, der als Sozialarbeiter. Total. Und dann gehen die raus und fragen, haben sie den Herrn hier gerade gesehen? Und Dex und Kira sind sichtlich, nein, hier war eben keiner und so. Also da sehen wir schon diese Vision. Beginn halt schon und enden da ja schon in diesem in dem Zusammenbruch. Mit Cassidy im Gang. Er ist ist mit Cassidy im Gang.
Und dann sieht er ja, hat er ja wieder eine Vision und
von Worf.
Macht quasi die Tür auf und steht dann mitten in den 30er Jahren und wird direkt vom Taxi umgefahren.
Ja, aber zwei Dinge. Das eine ist, dass er Michael Dorn sieht. Also wir sehen Worf ohne Make-up, wie er in so einem Baseballspieler-Outfit den Gang lang geht, den Ball wirft und das die Tür öffnet. Also es ist super, Michael Dorn mal so zu sehen halt, ne? Und
Er redet ihn noch an.
Hast du das Spiel gesehen, Benny?
Genau, genau.
Ich war super, ne? Und da geht er ihm nach, öffnet die Tür und steht dann halt in diesem Verkehr, halt in den 50er Jahren. Hat aber noch die Uniform an. Also er hat noch seine. Ich meine, es sind die 50er. Das sollten wir mal. 1953 spielt das, genau. Genau, und da wird er von dem Auto überfahren, was dann halt dazu führt, dass der reale Cisco auch quasi umgefallen ist und Zusammenbruch hatte und erst bei Begier auf der Krankenstation aufwacht und alle stehen um ihn rum und Julian Begier weiß halt noch nicht, was mit ihm los ist, ne? Dass er halt nur umgefallen ist und
dass er diese Hirnaktivitäten wieder so hochgefahren hat wie bei einem Treffen mit dem Propheten.
Genau, was wir so einen Monat davor hatten, in etwa, ne? Ein paar Folgen davor hat es das ja gegeben. Da gab es ja das Ereignis, dass er quasi dieselben Stimulanzien im Kopf hatte. Ne? Was ich da witzig fand, war die gute Cassidy, die irgendwie so fragt, aber er muss doch nicht operiert werden, Doktor.
Ja, ja.
Da dachte ich mir, und dann, an was?
Und Begier
an seinem Gehirn?
Trocken, das kann ich leider noch nicht sagen.
Ja, aber warum sollte er operiert
werden? Das war genauso eine geile Antwort, wie die Frage gut war. Operiert werden? Das kann ich noch nicht sagen.
Ja, aber warum sollte er operiert werden? Halt, irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist er dann kurz zu sich gekommen. Ist dann aber endgültig wieder ins Jahr 1953 zurückgesprungen und wir sehen halt auch jetzt ist er aber komplett in der Rolle von Benny, ne? Er hat den Anzug an, Hut, kauft eine Zeitung, das Galaxy Magazin ist eine Science-Fiction-Zeitung gewesen, auf deren Cover wir eine Raumstation aus Star Trek Classic sehen.
Mhm.
Und er begegnet dem guten Colmini, O'Brien, der auch da einen Autor spielt, mit dem er jetzt gemeinsam quasi zur Arbeit geht.
Genau.
Ja. Und damit endet quasi der Vorspann in diesem ungewöhnlichen Setting. O'Brien und Cisco gehen halt quasi zur Arbeit im Jahr 1953. Was für ein Anfang, ne?
Ja.
Ja, danach sehen wir
dieses. Man wusste noch gar nicht, was erwartet einen jetzt.
Ja, richtig.
Aber in keinster Art und Weise.
Genau. Danach sehen wir halt dieses Büro, in dem die alle arbeiten, ne? Auch so mit Raketen auf dem Tisch und überall liegen Blätter rum und wir sehen die anderen Schauspieler.
Jetzt muss ich noch gerade fragen, der Junge, der ihm die Zeitung verkauft hat, war das Nock?
Das war Nock, ja.
Das war Nock, ne?
Ja, ja. Also, weil ich, also ja.
Ja, also ich war mal jetzt
Aaron Eisenberg, ja.
Sicher. Ich hatte mal es jetzt auch, also ich hatte die Folge noch einmal kurz geschaut, aber ich hatte mal jetzt nicht so alles rausgeschrieben oder gemacht.
Also wenn ich mich aber irre, dann wäre das.
Ich glaube, das es war Nock,
würde ja, ich auch. Ja, glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall sind wir dann in diesem Büro und wir sehen die halt alle ohne Maske, ne? Kira, Bashir, Quark und ja, wie sie sich halt über ihre Arbeit unterhalten und ein bisschen über den so Büroeintag, Kaffee und das, die Klassiker, man beschwert sich über die Beagles, die es gibt. Ne? Und tja, dann kommt der gute Benny zu rein und ja, man erzählt so ein bisschen was über die Geschichten, die man so schreibt, ne? Und dass man, wie viel Geld man so verdient, das sind so Bürogespräche, ne? Wie viel Geld man mit seinen Geschichten macht. Und man ist chronisch ein bisschen unter, also man fühlt sich schlecht behandelt, schlecht bezahlt und
werden es ja gibt auch noch dann richtig große Autoren dann angesprochen.
Ja,
Heinlein, genau.
Ja. Genau, und als das Galaxy-Magazin mitgebracht wird, ne, dann sind dann hier die großen Autoren und da fehlt nur noch mein Name und da gibt es dann auch so halt so ja, quasi Gehaltsverhandlungen beim Donut. Ne? Mhm. Das ist toll, die alle ohne Make-up zu sehen, oder?
Ja, das ist wirklich
großartig. Die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben mit den Notizen, die da auf den Schreibtischen liegen. Da gibt es nämlich Notizen, da siehst du unter anderem bei dem guten Quark gibt es eine Notiz, wo von einer von Vampiren und einem jungen Mädchen gesprochen wird. Da hat ich
gar nicht drauf geachtet.
Tatsächlich sieht man das ganz kurz. Und was ja eine Anspielung darauf ist, dass er in den ersten drei Staffeln von Buffy den Rektor der Schule, Herr Snyder, gespielt hat, parallel zu Deep Space Nine. Und bei Colminis Tisch gibt es eine Notiz, siehst du aber nicht, ich habe das aus dem Audiokommentar halt, ne? Da siehst du Notizen, wo drauf steht, die vier Gesetze der Robotik, da steht drauf, ist eins zu viel, ob man eventuell eins kürzen könnte. Drei wäre eine bessere Zahl. Ist toll, oder?
Cool. Nee, das wusste ich jetzt nicht.
Ist mir ja, auch nicht aufgefallen. So ein paar Insider. Ja, wie gesagt, ohne die Audiokommentare wäre ich da auch nicht weitergekommen. Dann fahren wir so ein bisschen, wie die Figuren so charakterisiert sind. Wir sehen René Aubergeois, der dann den Paps spielt, den Leiter der Redaktion, der auch so ein bisschen die einzig unsympathische Rolle ist. Ne, weil der so ein bisschen, der ist halt so der Hardcore-Kapitalist und so. Und er ist ja auch so ein bisschen
der. Das würde ich nicht mal so sagen, weil er steht ja doch ziemlich unter der Knute vom. Mr. Sag ich mal, von seinem Chef, ne?
Ja, ja, er ist auch, aber er ist trotzdem die einzig unsympathische Rolle. Er ist so der Leiter quasi dieser Redaktion, aber er scheint selber auch kein Autor zu sein.
Nee.
Alle anderen sind zu kreative. René Aubergeois hatte, mit dem ist im Vorfeld geredet worden, ob das für ihn okay wäre, dass er so ein bisschen die negative Rolle in dieser Folge bekommt. Und für ihn war das total in Ordnung. Und er sagt, er kann da komplett die Trennung machen von Odo und dieser Figur. Und er glaubt auch nicht, dass das der Figur des Odos schaden würde, dass er diese Rolle so spielt.
Er war halt so ein Befehlsempfänger oder und er hatte auch keine große Lust, sich da aufzuwiegeln
genau,
oder so.
Genau.
Er hat einfach, wollten seine Ruhe haben und wenn der Chef sagt, das wird nicht gedruckt, dann wird es halt nicht gedruckt.
Genau.
Der Rest ist ihm egal.
Ja, wir haben ja auch diese Momente, Colminia wird dann immer so ein bisschen gehypt, weil er immer so Robotergeschichten macht, ne? Und da gibt es dann immer so diese Anspielung, ja, weil er selbst ein Roboter ist. Aber das ist halt so neutral. Ihn interessiert ja nicht irgendwelche.
Und Quark war ja absolut sympathisch dann. Quark
total.
Hat man ja gemerkt, dass er das ungerecht auch findet und hat ja immer quasi gekämpft für Cisco, dass er seine Story kann schreiben.
Und ja, er wird als Kommunist bezeichnet, was so ungefähr das Gegenteil von einem Ferengi ist,
richtig,
oder?
Richtig, das hat so, aber trotzdem, es hat super gepasst.
Absolut, ja, ja.
Bashir war irgendwie so der Sunny Boy.
Ja, total. Ja, wie sie sich dann auch um dieses Magazin da streiten und so. Man hat irgendwie Bock von dieser Redaktion da mehr zu sehen. Und wir sehen ja auch Martok, J.G. Hetzler, sehen wir als, der auch dann da ist und die Zeichnung macht, so Coverzeichnung,
Zeichnung
die daneben, um daraus zu machen.
Geil.
Die Zeichnungen waren super. Frauen auf der Venus, auf dem Mars oder Roboter halt, ne? Und weißt du, was witzig ist? Bei in der deutschen Synchro haben sie ihm nicht die Stimme von Martok gegeben, sondern er hat die Stimme von Admiral, wie hieß er denn? Admiral, oh Mensch, der Kumpel von Cisco, für den er arbeitet.
Ja,
Ross ist es, glaube ich, oder? Zu lange her. Auf jeden Fall haben sie da bei der Stimme was verwechselt. Also er hat nicht den normalen Synchronsprecher in Deutsch, den er sonst hat. Von Admiral Ross, genau, von Admiral Ross hat er die Synchronstimme. Und da streiten die sich so ein bisschen, wer welches Bild nimmt und wer welche Geschichte nimmt. Wir erfahren da aber schon, dass es einen Unterschied gibt, bisschen was die Männer und was zum Beispiel die Frauen auch dürfen, weil der gute Papst erzählt ja von diesem Leserbrief, den es gegeben hat, dass man gerne mal wissen möchte, wie die aussehen. Ne? Und dann macht er Kiras Rolle, ich rede jetzt einfach mal mit denen, die Rollen haben,
ja, ja, die ist einfacher. Mich
kennen, und sagt ja, ja, schreib haben ihm einfach.
Haben Sie ein langes Wochenende oder?
Genau, schreib einfach, wir sind arme Autoren und arm, hungrig und extrem gut aussehend. Und dann gibt es ja den Vorschlag, naja, wir werden einfach in der nächsten Ausgabe ein Foto von euch dazu packen. Und da gibt es gleich den Hinweis, da kann ich wohl ausschlafen, weil Frauen als Autoren, das wird gleich gesagt, oh, wenn die Leute erfahren, dass sie und sie ein männlicher, eine Frau ist, oh Gott, das wäre ja das Ende des Abendlandes. Und Benny hat ja dann auch den Satz mit, an dem Tag kann ich wohl auch ausschlafen. Also wir sehen nur die weißen Männer, sondern auf das Gruppenfoto quasi drauf. Hat mich immer erinnert an DC Fontaine in Star Trek TOS, weißt du? Mhm. Die auch mit diesem geschlechtsneutralen DC geschrieben hat, ne? Ja. Obwohl, ne? Das ist traurig. Es ist echt unglaublich eigentlich, ne? Heutzutage ist es. Ich meine, klar, wir sehen es ja auch heute, dass das überall noch irgendwie da ist und existiert, Rassismus und so. Klar, ja,
aber
da wollen wir uns gar nicht besser.
Aber es ist so extrem in die Fresse rein.
Und so offen, ne? Und es ist so offen und es tut so weh halt, das auch zu sehen halt, ne? Mhm. Und es ist auch so unfair. Stell mal vor, wir beide sind weiße Männer, ne? Ganz ehrlich, wir kennen das alle nicht, ne? Also wir sind, wie Homer Simpson sagt, wir sind männliche Weiße zwischen 18 und 49. Wir sind die Zielgruppe von jedem.
Ja.
Ne? Also das ist so. Ja. Das ist so. Wir sind das. Aber ich frage mich, wie das ist, wenn mir einer sagt, ja, sorry, Alter, du bist im Moment, ja, nee, geh mal raus. Ne? Du passt aber nicht.
Ich finde, diese Ungerechtigkeiten, die bringt Star Trek allgemein in vielen Serien oft unheimlich gut rüber. Das hat man auch schon drüber gesprochen, auch die die Folge, als der Doktor bei Voyager wach gemacht wird in dieser Zivilisation, wo die Voyager ja als böse dargestellt wurde, wo ja schon in ferner, ferner Zukunft lag und keiner hat ihm geglaubt und es war ja so, wie der Doktor es erlebt hat.
Ja.
Wie gesagt, hier in weiter Ferne oder wie die Folge hieß, das ist immer, das Gefühl bringt die Serie saugut rüber. Dieses unangenehme Gefühl, das ist einfach falsch, was hier läuft.
Richtig, und das ist, es wird halt ziemlich oft mal angesprochen in dieser Folge, ne? Und das ist, wir sehen diese Ungerechtigkeit unseren Helden, unseren Figuren gegenüber, das tut es halt nochmal x-mal mehr weh halt, ne? Mhm. Dann haben wir eigentlich so ein bisschen Szenen, wo wir diesen Rassismus eigentlich auch weitersehen, nämlich dass er auf dem Nachhauseweg Benny Gul Dukat und Viyun begegnet, auch die als Cops unterwegs sind. Und auch da ist es irgendwie schön, die beiden mal ohne Mark Alamo und Jeffrey Coombs mal ohne Make-up zu sehen. Und die halten ihn auch auf, weil er das Bild verliert und es wird ja da so hingeweht und dann schikanieren sie ihn dann halt, aber lassen ihn dann doch weitergehen. Aber die sind schon extrem von oben herab und so und machen dann auch so, ja, die Stadt verlottert immer.
Ja, das merkst du ja komplett ohne Grund. Er hat ja nichts gemacht, ne? Gar nichts gemacht. Und dann, wir könnten ihn jetzt mit auf die Wache nehmen und könnten schauen.
Wir müssen in 20 Minuten in Down Under sein, weißt du, so ungefähr. Ja, und dann begegnet er seinem Vater, der als Geistlicher da predigt und da erfahren wir ja auch schon so ein bisschen so Anleihen an dass da was nicht stimmt.
Das hatte so voll was
Prophetenmäßiges,
wie er so in das Dunkel auch wieder zurückgegangen
ist. Ja, total.
Das war so total wie, das hätte auch können aus The Stand oder so sein.
Ja, und dann ist er ja bei sich in der Wohnung und dann hat er ja auch diese Spiegelung von sich in der Star Trek und in der Sternflottenuniform und dann schreibt er ja da kommt er ja auf die Idee und schreibt halt diese Geschichte, die er dann am nächsten Tag Cassidy präsentiert quasi, die arbeitet in so einem Diner und sagt, hey, wir können diesen Diner kaufen, haben wir unseren eigenen Laden, dann können wir uns was aufbauen und er sagt halt, nee, ich möchte aber weiter als Autor arbeiten, ich mach das doch erst so kurz, mach das seit 15 Jahren, das früher kannst du nicht.
War ja in der Navy oder wo war,
das war ja nicht professionell. Genau, sie will also offensichtlich mit ihm auch da sich ein Leben aufbauen und so ein bisschen halt das Geld investieren, um den Laden zu kaufen, aber er möchte halt weiter ein Schriftsteller sein. Er will kein Reporter sein oder kein Journalist für irgendein Magazin, ihm wird ja da auch so fliert, es gibt doch hier Zeitungen von Farbigen quasi und nein, er möchte Schriftsteller.
Genau. Und dann, ja, dann kommt ja Worf noch rein, der immer großspurig baggert an Kessel.
Und das macht er so toll. Weißt du, das macht er so toll mit diesem Hut auf und er ist dann dieser Baseballspieler und so und seine Mädels, sein
Fanclub. Nimmt man ihn voll ab auch.
Die sitzen dann da. Und er haut voll auf die Kacke und er wird aber auch so herrlich abgebügelt von ihr. Wenn Benny jetzt geht, dann geht mein Herz mit ihm. Und so. Also er wird so herrlich abgebügelt. Aber man nimmt ihn auch gar nicht so übel, ne?
Er spielt ja dann auch drauf an, dass er Probleme hat mit Rassismus und so. Wenn er sagt ja, er geht nicht weiter oder er zieht nicht um in eine andere Liga oder so, weil da wäre er dann auch wieder nur quasi der eine Schwarze.
Das Wohnen ist das Problem. Ja. Er sagt, er bleibt ja in dem Viertel, weil hier in dem Viertel ist er jemand.
Genau. Ne,
und nur weil die mit ihm zusammen in einer Mannschaft spielen, würden die noch nicht wollen, dass er neben ihm wohnt.
Genau.
Ne, und
also selbst er, obwohl er erfolgreich ist ja quasi,
hat
trotzdem die gleichen Probleme oder ähnliche Probleme, mit denen er kämpfen muss.
Es ist so herrlich, wie er dann da zu seinen Fans geht und dann kommen auch schon die Kinder an und wollen Autogramme von ihm und so. Das ist herrlich. Die haben einfach, und man merkt, dass die da auch Spaß dran hatten, auch mit diesem ernsten Thema. Und dann lernen wir Jake noch kurz kennen. Vor allem
hat ja Michael Dorn vorher nie groß viel Lächeln sehen.
Ja.
Und hier ist er ja quasi am Dauergrinsen.
Das ist total ungewohnt, ne? Das ist wirklich so ungewohnt. Er und Avery Brooks haben sich übrigens dafür eingesetzt, dass das ein Zweiteiler wird. Die wollten unbedingt aus dieser Folge halt zwei Episoden haben. Aber man war so in dem Dominion-Krieg-Modus und hatte da vorher erst diese sechs Folgen Zurückeroberung von DS9 und andere Zweiteiler waren auch geplant und man war eigentlich allgemein eher in dem Modus, diesen Krieg weiter zu erzählen und hat es dann halt bei einer Folge belassen. Aber tatsächlich waren die beiden die sich sehr stark dafür eingesetzt haben, dass da eine etwas längere Geschichte noch mit erzählt wurde, was ich auch gerne gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich von den Konstellationen gerne etwas mehr noch gesehen hätte. Ach, eine Sache noch zu der Regie von Avery Brooks. Avery Brooks wurde ja bewusst als das angeboten, weil man unbedingt einen Regisseur haben wollte, der eine gewisse Sensibilität auch aufgrund eigener Erfahrungen mit dem Thema hat. Aber man war immer so bei, zumindest laut dem Audiokommentar, war man immer sehr vorsichtig, wenn es darum ging, die eigenen Darsteller Regie führen zu lassen. Man hat so ein bisschen die Meinung vertreten, man führt sich schlecht selbst. Ne? Und wenn es dann so war, dass ein Schauspieler Regie geführt hat, dann sollten die normalerweise nicht unbedingt in der Folge so viel zu tun haben vor der Kamera. Was natürlich in dieser Folge überhaupt nicht ist, weil eigentlich in jeder Szene Avery Brooks ist. Er hat sich halt diese Doppelbelastung zugetraut und wollte das auch machen und es war auch dann für ihn eine Herzensangelegenheit und er war tatsächlich auch. Es ist wohl so, dass wenn ein Darsteller Regie führt, die Folge meistens nicht ganz bis zu Ende machen, sondern dieser letzte Teil, wo die Musik komponiert wird und die Musik auf die Folge kommt, da sind das dann andere, die das machen. Aber er war tatsächlich der zweite von den Darstellern, der die Regie quasi so bis zu Ende gemacht hat, dass er auch noch da war, als die nächste Folge schon gedreht wurde mit ihm und er sich noch um die Musik von dieser Folge gekümmert hat. Das war vor ihm nur LeVar Burton, der das mal in einer Folge gemacht hat. Weil sonst geben die das wohl immer ab. Die drehen das, bereiten das vor und schneiden das, aber dieser letzte Teil mit der Musik, das macht dann quasi schon so der Nächste quasi oder jemand anders. Und die war ihm so wichtig, dass er gesagt hat, nee, das mache ich selbst, weil für einen Regisseur ist es wohl der Umfang von 3 Episoden, wenn die eine Episode als Regisseur begleiten. Klar, Vorbereitung, Nachbereitung. Und tatsächlich ist die Musik auch sehr hervorragend in dieser Folge. Wir haben so oft so Saxophon- und Pianostücke in dieser Folge. Sehr untypisch für DS9 halt, aber nicht untypisch für Sisko.
Nee, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch so sein Steckenpferd, glaube ich.
Ja, genau. Ich lasse hier immer noch mal zwischendurch was einfließen, weißt du? Ich war proll rum, dass ich den Audiokommentar gehört habe, weißt du? Ja, wir begegnen jetzt Jimmy, Jake Sisko, so ein Kleingauner, ne? So ein Kleinkrimineller, ne?
Also so ein richtiger, schmieriger,
genau. So ein Lebemann, weißt du, mit so einem kleinen Oberlippenbart und der klaut hier irgendwie ein bisschen Autos und hier wird uns gleich vorgestellt, indem er
eine Uhr verkaufen will. Dass er so die Jacke aufgemacht hätte und dann so 15 Uhren drin gehangen hätten.
Ja, wirkt
das,
so,
das,
ne?
Das wäre so die perfekte Szene auch gewesen.
Es wirkt so, ne? Es wirkt total so, ja. Und der gute Benny versucht ihn davon abzuhalten und sagt, hey, komm, mach doch was Vernünftiges und so. Und er sagt, soll ich hier irgendwie einen Tellerwäscher machen? Mach ich nicht, habe ich keinen
Bock drauf. Da wird ja direkt klar, das nimmt kein gutes Ende.
Das nimmt mit dem kein gutes
das Ende. Das war schon direkt klar.
Ja, und kein gutes Ende ist jetzt auch die Geschichten, die er geschrieben hat, die Geschichte über den farbigen Captain von einer Raumstation. Alle loben ihn, alle in der Redaktion, die finden das toll. Wir sehen auch dann schon den Wechsel von den Figuren, nämlich dass Kira ganz kurz sagt, dass diese Bajoranerin, dieser erste Offizierin, die gefällt mir. Und da hat sie schon das Outfit von Kira wieder an, halt. Mhm. Aber der gute Paps hat starke Bedenken, weil er sagt, hier, das ist unser Publikum, das ist hier kein intellektuelles Publikum, die werden ihr sauer verdientes Geld nicht dafür ausgeben, die Geschichte von einem farbigen Captain zu erfahren. Machen sie ihn weiß.
Genau.
Ne? Und darum geht es ihm natürlich
nicht. Er sagt ja zuerst noch, dass es andere schwarze Schriftsteller gibt und darauf sagt er, ja, aber die schreiben intellektuelles Zeug und kein Science-Fiction.
Ja, genau, aber der Durchschnittsleser wird das nicht akzeptieren. Machen Sie den Mann weiß. Was für ein Scheiß, oder? Ja. Ne? Was für ein unglaubliche, was soll das mit der, weißt du, was macht das die Geschichte besser oder schlechter?
Nee, es macht gar nichts aus.
Gar nichts, aber deshalb, ich kann das Symbolische verstehen, dass er sagt, ich möchte einen farbigen Cap, weil das ein Symbol auch ist, ne, so, und eine Hoffnung. Irgendwie, und wir erfahren ja vorher noch von Jimmy, der ja ihm noch so ein bisschen sagt, hey, die lassen uns nur in Weltraum, wenn die da oben einen zum Schuhputzen brauchen. Mhm. Na, also genau darum geht's ja. Und dass Paps sich da auf nichts einlässt und sagt, nein, so können wir das nicht machen. Machen Sie es hier wie Colminis, wie O'Brien, machen Sie den Captain einfach, der schreibt über Roboter, das alles interessiert ihn nicht und so halt. Ne? Und dann gibt es ja den Vorschlag von Dex,
man
die neu eingestellt wurde. Genau, genau, die ist neu eingestellt worden als Sekretärin. Und ist auch irgendwie herrlich, so ein bisschen so total ja. Permanent Kaugummi kauend und so, ne? Und sagt so, oh Mensch, man könnte, sie hat einen Wurm in sich drin, halt, ne? Also in Anspielung an ihre Rolle. Ja. Und sie sagt, ja, man könnte doch daraus einen Traum machen. Nee, O'Brien hat die Idee, ne? Oder?
Weiß nicht, wer die Idee hatte.
Dass man auf jeden Fall daraus einen Traum machen könnte.
Doch, O'Brien war es.
O'Brien hat die Idee. Ich, ja. Genau, O'Brien hat die Idee und sagt, ja, man könnte es doch als einen Traum machen.
Na, dann sagen sie, ändert das irgendwas? Und dann war es ja schon so, kommt drauf an.
Wer den Traum hat. Naja, es müsste schon ein farbiger sein, dass er von einem farbigen Captain träumt.
Nee, sie sagen zuerst, ja, sie nennen so ein paar andere Gruppen und dann kommen sie drauf und dann sagt er von sich aus, oh, ja klar, ein Farbiger.
Ja gut, aber es wird ihm ja auch gesagt, ja, es muss ja schon einen Grund dafür geben, dass der davon träumt. Mhm. Ne? Und da lässt er sich jetzt erstmal zumindest darauf ein, zumindest wirkt es so. Und naja, und der gute Benny ist dann halt am Feiern und besucht Cassidy und ist total gut gelaunt und so, weil er denkt, seine Geschichte wird verlegt, aber...
Genau, daher ja auch diese 3 Cent pro Wort, die er dann sagt, ist ja unglaubliches Geld gewesen sein muss.
Wirklich. Und dann dann fangen auch die Visionen an, irgendwie auch schlimmer zu werden. Der gute hier Michael Dorn, also Worf, betritt quasi die Szenerie, fasst ihn so quasi von hinten an auf die Schulter und sagt, hey, ne? Und dann sehen wir tatsächlich Worf.
Aber in so einer klingonischen Uniform.
Genau. Warum? Warum in einem Klingonen-Outfit?
Das hatte ich mich auch noch gefragt. Warum
das
hat er jetzt ein richtiges Klingonen-Outfit an?
Ja, also im ersten Moment habe ich überlegt, ey, Sisko wird ihn ja nie in diesem Outfit gesehen haben. Dann fiel mir ein, doch klar, in der ersten Folge der 5. Staffel waren die ja alle als Klingonen unterwegs. Aber warum hat er ihn nicht als Klingonen in der Sternenflotte? Gut, es soll das außerirdisch sein, vielleicht noch ein bisschen mehr verstärken, oder?
Kann sein. Na, vielleicht für künstlerische Freiheit.
Ja, künstlerische Freiheit des Autoren, ja genau. Und dann haut er ja auch ab, weil er sichtlich irritiert ist von den Dingen, die ihm da passieren, begegnet nachts seinem Vater nochmal, der als Priester wieder aus der Dunkelheit tritt und ihm halt was von den Propheten erzählt und von was ein Traum ist. Und dann haben wir ja diese Szene, wo er dann bei sich zu Hause ist und eingeschlafen ist und Cassidy ihn weckt und er dann das fragt, du wirst es wissen, das ist die Frage, die man jeden Abend seiner Ehefrau stellt, willst du mit mir tanzen?
Klar, immer.
Ja. Jeden Abend.
Jeden ne? Abend.
Und dann gibt es auch so eine ganz lange Tanzszene, die aber total toll ist, weil während sie tanzen, das Set wechselt von der Wohnung zu seinem Quartier auf DS9.
Mhm, genau.
Das sieht toll aus, oder?
Ja, das ist auch der Übergang war super schön gemacht.
Er hat ja dann auch dann nochmal so ein bisschen so einen Zusammenbruch, weil er sagt, er hat Angst, verrückt zu werden, weil die Dinge, die er schreibt, langsam für ihn real werden.
Ja, das war Wahnsinn. Das war wirklich mega gespielt von ihm.
Ja, richtig, richtig, richtig.
Genau. Da dachte ich mal ein bisschen, vielleicht konnte er jetzt wirklich mal er selbst sein.
Ja, vielleicht ist das war der Moment.
Oder, meinst, das war der Moment, Moment genau.
Wo, das war der Moment, wo er verrückt wurde. Weißt du,
genau.
Vielleicht war
wo er gemerkt hat, auch eigentlich brauche ich mich gar nicht mehr zu verstellen.
Ja, aber er hat ja eigentlich auch den Auftrag gekriegt, so ein bisschen, diese eine Geschichte kam ja ohne die Änderung nicht wirklich an, aber er hat ja dann irgendwie auch ein Bild gekriegt, wie die anderen auch mit so Geschichten und jetzt ist Paps angepisst, weil er kommt mit 4 weiteren Geschichten über DS9. wieder rein. Und Paps dreht da ein bisschen durch, weil du kannst ja nicht. Nee, stimmt, dann ist erst die Sache mit dem Traum. Da kommt die Sache mit dem Traum. Stimmt, das ist an der Stelle erst. Da haben wir uns vorhin geirrt.
Genau. Ja. Er hat ja schon gesagt, nee, er hat jetzt erwartet, dass er was anderes bekommt und stattdessen bekommt er noch 5 Folgen von was er im Vornherein schon abgelehnt hat.
Genau, das ist es. Und da wird dann der Vorschlag gemacht, naja, man könnte es ja als ein Traum darstellen. Richtig. Und dann ist dies, wie wir es beschrieben haben, und dann wird zwar noch eingebracht von, ich glaube, Begier, dass man ja nicht alle Geschichten als ein Traum enden lassen kann, aber ja, veröffentlichen Sie doch erstmal die eine, dann sehen wir weiter, wie es ankommt.
Genau.
Es gibt ja vorher noch den Vorschlag, dass er das Ganze selbst veröffentlichen könnte. Also eine kleine Auflage. So
genau, 50 Bücher oder 100,
ja,
50
ja,
oder 100 mit, Bücher, glaube ich, sagen so.
Ja, genau. Und er sagt ja, besser als mit Kreide an der Hauswand schreiben, halt diese Story halt. Das ist schon. Na, und zumindest lässt sich Paps jetzt scheinbar darauf ein, zumindest diese eine Geschichte mit dieser Traumsache also zu veröffentlichen halt. Ne? Zumindest ist das der damalige Stand. Und dann haben wir halt noch diesen Moment, wo er dann nochmal auf Jimmy trifft. Kurz, ne, und jetzt ist er so gut gelaunt. Jetzt ist er richtig gut gelaunt.
Ne? Und Jimmy sagt ja dann, er hat noch was vor und er hat keine Zeit, er soll ihn jetzt in Ruhe lassen. Und da dachte ich schon, er wird verfolgt.
Ja.
Und dem war ja dann aber nicht so. Er ist dann anscheinend nur auf dem Weg zum nächsten Coup.
Geschäfte. Genau, und da ist er auf jeden Fall, ist Ben so, der ist so glücklich, der ist dann halt, sucht Cassidy, will da mit ihr auch quasi losdancen und so, der ist halt richtig gut drauf und will abends mit ihr ausgehen und so, und man möchte, weil man hat was zu feiern, seine Geschichte wird veröffentlicht, zumindest denkt er das zu der Zeit noch und begegnet da.
Genau, und da treffen sie ja auch noch auf Worf, glaube ich, in dem
Restaurant. Ja, genau.
Selbst
genau.
Da war Worf sausympathisch. Weil auch wenn er ja auch immer um sie so ein bisschen rumbuhlt, die zwei sind ja dann auch verliebt und weg und er lächelt trotzdem so hinterher.
Ja, aber da ist auch der Moment super, wo er dann rausgeht, wo Ben zu Cassidy sagt, ich hole dich um 22 Uhr ab. Die machen also relativ lange. Ne? Und dann sagt er ja zu Cassidy, und was machst du bis 22 Uhr? Und sie sagte, ja, nichts mit dir. Das hat mir mein Mädel in einem Bus gesagt, als ich sie nach dem Konzert, wir sind zurückgefahren, so alle im Bus von so einem Konzert, und ich habe mit der kurz gequatscht und die fand die ganz süß, und da habe ich sie auch gefragt, und was machst du heute noch? Und sie sagte, nichts mit dir. Das offenbare ich mich jetzt. So, erst lange her, gestern, nein. Auf jeden Fall gehen die abends essen, Cassidy und Ben hat, ich habe gesagt, wo hat der diese Krawatte mit diesem Hemd her? Dieses Hemd, musst du mal drauf achten, dieses Hemd, diese Krawatte auf dem Hemd sieht aus, als wenn es ein T-Shirt wäre, was eine Krawatte aufgemalt hat.
Vielleicht war es so.
Sieht wirklich so aus.
Das siehst du im Fernsehen nicht.
Ja,
das war noch vor HD.
Ja, wahrscheinlich, ja, das sieht keiner. Meinst du? Nein. Das ist wie bei Futurama der Gag. Das ist ja ein sehr obszönes Tattoo. Ja, ja, aber mit den Fernsehgeräten im 20. Jahrhundert würde man das nur ganz unscharf erkennen. Das war super. Auf jeden Fall begegnen sie da nochmal dem Priester, a.k.a. seinem Vater. Und dann hören wir Schüsse.
Genau.
Ja, und dann
ist ja schon klar, was passiert.
Genau, Jimmy liegt am Boden und Ben kommt an, eine Menschenmenge wird zurückgehalten. Wir sind wieder bei Dukat und Veyun. Und Ben sagt, was habt ihr getan? Ja, er wollte ein Auto aufbrechen.
Er hatte eine Waffe. Genau.
Er war bewaffnet. Er hatte eine Brechstange. Und jetzt hau ab. Und ja, er lässt sich das nicht mehr gefallen, ne, weil sein Freund ist halt erschossen worden und wehrt sich und wird dann ganz übel von den beiden zusammengeschlagen.
Und dann sieht man immer wieder Veyun und Dukat halt richtig in ihren normalen Outfits, wenn sie auf den einschlagen. Genau.
Die Szene.
Blinkt immer so auf. Ne?
Ja, erst in dem Outfit von 53 und dann beim nächsten Schlag in dem Kostüm von Veyun und Dukat. Krass, oder? Das ist super. Also diese Szene, wo man auch wo man quasi aus der Sicht von Cisco das nach oben gefilmt sieht, wie die auf ihn einschlagen, inklusive des Ellenbogen-Checks, den Veyun macht. Weißt du, da schlägt so mit dem Wrestling-mäßig mit dem Ellenbogen drauf. Das ist schon krass, auch wo die Kamera zurückgeht und man das Set da sieht. Das Set ist übrigens ein bereits sehr, sehr häufig verwendetes Set in Star Trek. Da ist schon ganz, ganz viel gedreht worden. Ich habe den Namen mir auch vorhin irgendwie aufgeschrieben. Auf jeden Fall, irgendwo steht es ja. Auf jeden Fall ist dieses Set, das heißt New York Street Backlot. Und dieses Set ist zum Beispiel auch bei Gefangenen in der Vergangenheit 1 und 2 kam es zum Einsatz und auch in diversen Voyager-Folgen. Also das ist schon eine Kulisse, die häufiger mal verwendet wird. Diese Szene, so toll sie auch ist, gab Anlass zu Kritik an der Folge. Und echt? Zwar... Warum? Ja, und zwar...
Weil auf dem, erzähl.
Was denkst du denn?
Nee, erzähl.
Der Grund war, dass die Sache ein bisschen verwässert wurde, weil du siehst farbige Polizisten im Hintergrund, die die Menge zurückhalten. Und da war die Rassentrennung noch viel extremer, hat also keine gegeben. Und das Publikum waren Weiße und Farbige, die das gesehen haben. Und
stimmt, das sieht man noch recht deutlich an einer.
Du siehst es deutlich, dass farbige Polizisten sind. Ja, und das ist, ich will da auch nichts Falsches sagen. Ich lese einfach mal diesen Punkt vor aus Memory Alpha. Eine viel kritisierte, aber auch gelobte Episode. Allerdings sind, da es sich mit Rassendiskriminierung auseinandersetzt, ohne es indirekt über fremde Außerirdische zu machen. Also, das war das Gelobte. Allerdings sind die Polizisten, die die Menge zurückhalten, als Benny von den weißen Polizisten zusammengeschlagen wurde, schwarz. Einige Weiße befinden sich unter der Menge. In der Realität war die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten in den 50er Jahren deutlich stringenter. Mhm. Also vielleicht hat es auch farbige Polizisten gegeben, vielleicht habe ich da jetzt eben Fehler gemacht, aber das war auf jeden Fall eine Sache, die man so kritisiert hatte.
Mhm. Ja, alles so stimmt, gut, stimmt. Ja. Das passt nicht zu 100%ig rein.
Richtig, richtig. Genau, auf jeden Fall ist... Benny halt am nächsten Tag halt total lidiert noch, ist sehr angeschlagen, man muss ihm helfen, Cassidy hilft ihm quasi beim Anziehen, ne, und er will aber trotzdem arbeiten gehen und in die Redaktion gehen und ist ja noch sehr optimistisch, dass seine Geschichte veröffentlicht wird und er wird auch sehr warmherzig aufgenommen von seinen Kollegen, die natürlich wissen, was ihm passiert ist und dann wird noch kurz O'Briens Erfolg quasi gefeiert, weil er hat eine Geschichte veröffentlicht, die in irgendeinem großen Buch oder Comic-Verlag abgedruckt wird und das ist ein Riesenerfolg. Und da gibt es auch noch den suffisanten Hinweis, lassen Sie mich raten. Roboter? Natürlich! Ja, und dann kommt der gute Papst zurück aus dem Druck, aber er hat nicht die neue Ausgabe dabei, sondern Mr. Stone, der Herausgeber, hat entschieden, dieses Mal fällt die Ausgabe aus. Und aufgrund, weil der hohe Standard nicht gehalten wird. Und da fängt an jetzt Benny, ja.
Richtig zusammenzubrechen.
Zusammenzubrechen, weil er fragt, was für ein hoher Standard kann nicht gehalten werden? Es ist meine Geschichte, sagen Sie es doch. Und es ist Ihre Geschichte und Mr. Stone ist der Herausgeber. Und wenn der sagt, veröffentlichen nicht, dann veröffentlichen wir nicht. Und ich soll Ihnen außerdem sagen, Ihre Dienste werden hier nicht mehr benötigt.
Dann kommt dieses obligatorische, Sie können mich nicht kündigen, ich kündige.
Sie können eine Idee nicht zerstören.
Ja, das sagt dann danach. Sie können eine Idee nicht zerstören, genau.
Und dann kommt dieser quasi Zusammenbruch, ich vergleiche es immer mit Rambo, weißt du, Rambos Zusammenbruch im ersten Teil am Ende. Ja, aber im ersten Teil hat er am Ende diesen Zusammenbruch. Ja. Und das ist tatsächlich halt auch so ein bisschen, er hat halt, seine Kollegen versuchen ihn zu beruhigen, er lässt sich aber nicht mehr beruhigen, weil er sagt, Ruhe hat ihm bisher nichts gebracht. Ne? Mhm. Es hat ihm nichts gebracht, ruhig zu bleiben. All das ist immer so passiert, er muss das immer hinnehmen und jetzt ist es vorbei. Und dann fängt er halt an, dass er eine Geschichte, dass man eine Idee nicht zerstören kann. Und Cisco ist real, Deep Space Nine ist real und all das kann man ihm nicht mehr wegnehmen. Und diese Idee kann man nicht zerstören. Und dieser Ausraster, dieses wirklich, das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Das ist so fantastisch gespielt,
mega.
Oder?
Absolut mega war das.
Das ist, wirklich, ich habe Gänsehaut gehabt. Damals, wie auch jetzt, vorhin, als ich die Folge auch nochmal gesehen habe.
Da hast du aber auch gemerkt, es war ihm mit Sicherheit eine Herzensangelegenheit, Folge dann zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich beeindruckend, wie er da zusammenbricht. Und es tut einem so leid, wie er dann wirklich so fast in die Knie geht und zusammenbricht. Und wirklich dieses, sie können eine Idee, sie können Deep Space, nein, sie können Captain Cisco, das können sie alles nicht zerstören und aufhalten. Und dieses, dass er einfach sich nicht, er ist einfach fertig halt. Ne? Mhm. Man hat ihm das weggenommen, was ihm noch so Halt gegeben hat und nach all dem, was passiert ist. Und
hätte ist man so auch damals wie heute nicht erwartet, dass es so endet, ne? Hätte ich damals gedacht, jo, dann wird es jetzt wahrscheinlich irgendwann doch gehen oder rausgebracht werden. So ja. Der große Downer der Folge war wahrscheinlich der Tod von Jimmy, genau. Aber dass er halt doch irgendwo alles zum Guten nachher geht, so auf die Tour, ja, wenn du nur dran glaubst, klappt das alles. Und das war halt nicht der Fall. Eigentlich war es, es war voll tragisch, es war einfach in die Fresse. Nein, ja, das ist jetzt scheiße, das passiert jetzt wirklich und es klappt halt nicht.
Ja, du kriegst offensichtlich, dass solche Geschichten enden nicht immer gut.
Mhm.
Ja. Nicht mit einem Happy End.
Oh. Sehr untypisch, also sehr ja. Star Trek-typisch.
Aber ein Happy End hätte überhaupt nicht gepasst, kein Meter.
Nee, ja. Hätt's auch nicht.
Das war schon total gut so. Er ist im Krankenwagen und da ist ja auch sein Vater. Ne? Mhm. Der ihm dann ja noch so ein bisschen, ja, so, ja, ich weiß nicht, wenn du im Krankenwagen aufwacht und auffasst, der Priester ist neben dir.
Also in dem Krankenwagen dachte ich mal, sie hätten auch könnten einen Leichenwagen nehmen.
Ja, und das, wenn der Priester neben dir ist.
Das kam schon so richtig leichenwagenmäßig rüber.
Ja, total. Aber er hat ja offensichtlich noch gelebt. Und dann sehen wir ja diesen Übergang zu, dass er wieder wach wird, dass er wieder, dass Sisko wieder erwacht halt, ne?
Mhm.
Und dann haben wir ja Sisko das Gespräch mit seinem Vater und da erzählt er, er hat ja offensichtlich das alles erzählt, was er quasi so, was da so, es wird ja noch so ein bisschen erklärt mit irgendwelcher ja, Energie und Restenergie quasi der Propheten so ein bisschen.
Flashback. Propheten-Flashback.
Sie konnten doch froh sein, dass sie nicht bei Zulu gelandet sind. Weißt du? Schlimmsten Fall hätte sich herausgestellt, dass sie auch auf der Excelsio gewesen sind. Nein, was? Da war ich auch? Nein, aber, und er führt halt mit seinem Vater das Gespräch und da geht es ja noch so ein bisschen über den, was ist ein Traum, was ist Realität halt, ne? Und wie schwer das manchmal.
Sagt sein Vater ja noch, dass das eine unheimliche Vorstellung wäre, wenn es wirklich alles nur erdacht wäre. Sie wären erdachte Personen.
Ja.
War. Ja,
wir haben den.
War sehr Meta alles.
Breaking the Wall, ja. Das ist im Prinzip ja auch so ein wirkliches Durchbrechen der vierten Wand. Ne?
Mhm.
Ja, und diese Geschichte, was ist jetzt real, was nicht, klar, wir wissen es jetzt natürlich. Andererseits wäre es auch witzig gewesen, wenn ab dem Moment einfach nur noch die Geschichte von Benny weiter erzählt wurde und alles davor war nur ausgedacht von Benny. Wir sehen ja Benny nochmal wieder, ne, im Finale der Serie. Aber dieser ganze Gedankengang, was ist real, was ist nicht real, was ist eine Idee halt, ne? Und das ist schon echt magic.
War tief.
Auch der letzte Shot ist halt super mit Sisko, wie er dann quasi aus dem Fenster guckt und in der Spiegelung sieht er sich halt als Benny.
Mhm. Aber hat irgendwie seinen Frieden dann trotzdem gefunden. So anfangs war er ja wirklich komplett fertig mit der Welt. Das war ja so ein richtiges Burnout, was man ihm angesehen hat.
Ja, Burnout ist der.
Ja. Und am Schluss, nach dieser ganzen Erfahrung, hat man so das Gefühl, ja, jetzt ist er wieder geerdet und irgendwo mit sich im Reinen oder kann zumindest mit der ganzen Sache umgehen.
Ja, Burnout ist ein guter Vergleich, ja.
Ja, denn?
Ja, ich finde aber. Ja, so. da kam halt viel zusammen, ne? Diese Restenergie, da war ja nur so ein Auslöser. Was ich auch gut finde, dass das nicht weiter thematisiert wurde oder versucht wurde, wissenschaftlich zu ergründen oder dass man so zwischendurch versucht hätte, ihn so, na, so innerleitmäßig, denn mit der Folge muss ich sagen, vergleiche ich diese Folge hier, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich finde, die hat ein Innerleitniveau. Ne? Und da hat man ja immer versucht, Picard so zwischendurch wieder herauszuholen und so, ne? Und dass man das hier nicht gemacht hat, das finde ich deutlich besser, dass man die Geschichte einfach hat laufen lassen, halt. Ne? Und das Thema ist auch viel zu wichtig, um das nicht zu machen, halt. Und dieser letzte Shot da wo die Kamera so über Siskos Rücken nach draußen in den Weltraum guckt und du siehst halt wirklich Benny, wie er da auch, er geht ja richtig auf ihn zu in der Spiegelung, ne? Das ist toll. Ist wirklich großartig. Das ist tatsächlich, zeigt mir, was für ein hohes Niveau die sechste DS9-Staffel hat, die mit Im fahlen Mondlicht und alleine mit dieser Folge schon zwei der besten Star Trek-Folgen aller Zeiten hat, bisher zumindest.
Ja.
Na,
zeitlose Folgen. Ne?
Ja, zeitlose. Ich habe jetzt nicht so viele Folgen, also die Gefahr, dass die in nächster Zeit überholt werden, sehe ich eher weniger.
Ja. Die Hoffnung.
Ja.
Zuletzt.
Was für eine tolle Folge, oder?
Ja, die war wirklich toll. Auch wieder eine Folge, die gar nicht so gar nicht mit dem Grundtenor so übereinstimmt. Mal wieder rausgerissen, was anderes.
Ja, und es ist ein wichtiges Thema gewesen und es ist wirklich gut so, wie sie gemacht haben, wie sie es thematisiert haben. Vielleicht wäre es für zwei Folgen vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig gewesen, aber ich hätte mir, also von der Storyline, aber ich hätte mir wirklich auch noch ein bisschen mehr Szenen gewünscht, auch man merkt den Schauspielern an, dass die echt viel Spaß gehabt haben, mal ohne Make-up und so zu spielen halt. Und das ist, ich glaube, da ist auch jedem klar geworden, was das für eine wichtige Folge an der ganzen Geschichte ist.
Aber du merkst auch, ohne Maske, die haben es einfach drauf. Also Armin Schimmermann und so.
Ja.
Die haben es einfach drauf. Du hast denen das trotzdem alles abgenommen. Die haben super gespielt.
Ja, großartig. Armin Shimmerman hatte die letzten Worte in Deep Space Nine. Ne? Die letzten Worte, die gesprochen wurden, waren Quark, der gesagt hat, je mehr die Dinge sich ändern, umso mehr bleiben sie gleich.
Aber in Deep Space Nine sowieso, das Thema Rassismus hat sich da ja ziemlich durchgezogen. Das war ja die ganze Serie über von Bajor angefangen, mit der Unterdrückung von den Cardassianern, also durch die Cardassianer, beziehungsweise dann die haben einen Gründer und das, die Jem'Hadar als Hilfsvolk, die ja trotzdem abhängig gemacht wurden mit dem Tetrazell White. Ja. Also es war Rassismus wurde da sehr, sehr oft thematisiert.
Ja, es ist auch, eine Serie, die viel zu wenig Beachtung auch aus diesem Tenor bekommen hat. Du hast es ja die What We Left Behind Doku hast du ja gesehen.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen? Nee. Ah, okay. Sehr zu empfehlen, wenn du iTunes hast, Apple, iTunes, ne, dann kannst du dir die Folge mit deutschen Untertiteln da leihen, also kaufen sogar. Aber die gibt es in Deutschland nicht auf Datenträger, sondern du musst sie bei iTunes dir leihen, kaufen.
Ja, kaufen oder leihen. Noch mit dazu gekommen, und aber schaue ich irgendwann auf jeden Fall mal an.
Sehr empfehlenswert, ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe es allerdings leider auch erst da gesehen, nicht im Kino, aber ich wünschte, ich hätte es irgendwie im Kino gesehen, aber naja, gut. Auf jeden Fall, da sagt tatsächlich Ira Steven Weir auch, dass das Thema, dass in den 90ern viele Serien ausgezeichnet wurden für so schwarze Kultur und farbige Schauspieler in den Serien. Und aber in keiner anderen Serie wären so viele farbige Hauptdarsteller oder Darsteller in Szenen auch untereinander gewesen wie in Deep Space Nine. Und das wurde immer ignoriert. Ne? Man hat dann immer irgendwelche Krimiserien, wo zwei farbige Polizisten irgendwie dabei waren und zwei in einer Szene, ne? Und also er hat es ein bisschen mehr ausgeführt, aber tatsächlich sagte er, die Aufmerksamkeit, die Serie hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie hätte verdient für das, was sie auch investiert hatte, ne? Weil ja auch sehr viele Figuren und Schauspieler halt dabei waren, die einen solchen Background hatten. Ne, und das war in den 90er Jahren halt auch ein sehr hoch und sehr heißes Thema halt, ne, so die, ich sag mal so diese Unruhen, die es in den frühen 90ern gegeben hat, was ich vorhin schon gesagt habe, hier Rodney King und das alles und diese hier LA und was da alles los war, war ein heißes Thema, ne? Und da hat die Serie definitiv, die hat halt einen anderen Weg, also die hat wirklich, was das angeht, hat die wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, wie auch vieles andere auch. Sie ist halt so auf den ersten Blick so wenig Star Trek irgendwie, ne? Und dann eigentlich trotzdem die Beste, finde ich. Weißt du? Also, ich meine, wenn du von...
Ich weiß noch, als ich die allererste Folge damals gesehen habe, als diese Premiere kam, da hatte ich gedacht, oh Gott, das da wird mehr so eine Art Seifenoper. Das war der allererste Eindruck, den ich hatte. Da dachte ich mir, oh Gott, das da wird eine Seifenoper. Was soll da jetzt passieren? Eine Raumstation. Was willst du da so lange drüber machen? Ne?
Raumstation. So.
Und dann dachte ich, dieses Bajor-Thema, das hat mich damals so auch irgendwie gar nicht abgeholt. Und dann hat das ja immer mehr Fahrt aufgenommen und wurde immer besser.
Ja, ich weiß auch nicht, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich damals die deutsche Erstausstrahlung hier schon, da war ich ja schon Star Trek-Fan, und dann ist es natürlich auch ein Schlag gewesen, ne? Du kamst von Picard, ne, hast noch die TOS-Kinofilme gesehen und hier im Nachmittagsprogramm das bunte TOS halt, ne? Ansonsten war so das nächste Jahrhundert, ne?
Ich weiß noch, man hat immer in dem Trailer, wenn ein Trailer gelaufen ist zu Deep Space Nine, hat man immer diese Szene gesehen, in dem Odo dieses Luftding durch den Kopf geflogen ist.
Genau. Ja, stimmt.
Immer hast du diese eine Szene gesehen.
Ich wusste es genau, dass du das sagen würdest, noch bevor du es eben gesagt hast. Genau diese Szene. Absolut. Und du kamst dann halt von, das ist übrigens witzig, in den Untertiteln bei die ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, die What We Left Behind Doku, sondern halt deutsche Untertitel, und da haben sie immer DNJ geschrieben, also sie meinen das nächste Jahrhundert, ne, aber das hat am Anfang total irritiert, was meinen die denn mit DNJ, das nächste Jahrhundert, ja, für die Älteren, und da uns, die sich noch erinnern, für uns ist ja, angeblich soll es jetzt korrigiert worden sein, und dass es TNG jetzt ist, aber auf jeden Fall, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Soll ja auch für Voyager eine kommen. Irgendwie zu 25 Jahre Voyager. Angeblich soll ja da eine kommen. Mal sehen, was da ist. Aber bei Deep Space Nine ist einfach, das war auch ein Kulturschock, aber ich habe es damals auch, ich habe es von Anfang an gemocht und gefeiert. Und klar, gibt es
in den ersten beiden Staffeln. Anfangs war ich sehr skeptisch.
Ja, gibt es auch.
Aber ich hat's anfangs auch nur halt geschaut, weil es war halt Star Trek und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und ja, es wurde dann wirklich fantastisch gut.
Ja, also ich habe es ja auch an anderer Stelle schon gesagt, also wenn man mir jetzt eine Knarre an den Kopf hält und sagt, was ist deine Lieblings-Star Trek-Serie, ist es, also finde ich, am besten ist Deep Space Nine, aber natürlich wird TNG immer, weißt du, das ist so unfair. TNG müsste man dann rausnehmen, weißt du, TNG ist irgendwas Besonderes halt irgendwie.
Der Joker.
Weißt du, das ist, ja, das ist, kannst du nicht, ich darf nur, was, ich darf mir nur eine aussuchen, dann schieß.
Ey, das fällt mir, also das fällt mir einfach so schwer, sich da festzulegen, weil es ist einfach alles irgendwie ein bisschen anders und
ja, wenn man
steht versucht, alles so ein bisschen für sich, also auch, ich mag auch irre gerne TOS, ich finde die ganz, ja, alten Kirks an, kann ich mir immer wieder anschauen, immer wieder, und habe immer dieses wohlige Gefühl, so, dass man sich zurückversetzt, wie man damals dann klein war, hat sein Müsli vom Fernseher gegessen,
ja,
hat
es geschaut,
und das bringt einem direkt so ein Wohlfühlgefühl.
Ja, das Gefühl habe ich jetzt im Moment daran, wenn ich mit Disney Plus hier Samstag sitze.
Ja,
das, weißt du, sitze ich hier mit meinem Strampelanzug, mit meiner Packung Cornflakes und mit meinem Milch und mit meinem Teddybären. Und dann wird ja Gargoyles, Darkwing, ja, genau. Duck und
sagen, wenn meine Tochter Gargoyles schaut und ich sitze neben dran und ich kann da nicht wegschauen, egal, was ich ein Handy oder ein Tablet in der Hand habe, das lege ich instant weg und gucke mit.
Ist unglaublich, ne?
Ja.
Das ist total faszinierend. Ja, und das ist es halt auch so. Ich meine, ich habe nach wie vor am meisten Bauchschmerzen bei Voyager von all den alten, ich nenne Old Trek, ne, habe ich am meisten, das ist das, was tatsächlich, was ich am schwächsten fand. Da fand ich tatsächlich sogar Enterprise besser. Mittlerweile.
Wie sogar.
Das war lange anders.
Was willst du jetzt damit sagen?
Wie, ja, es war lange anders. Es war lange so, dass nach Deep Space Nine das ein bisschen aufgehört hatte, aber mittlerweile habe ich tatsächlich die Qualitäten von Archer's Enterprise sehr zu schätzen gewusst und sie hat mich deutlich besser unterhalten, als mich 7 Jahre Voyager unterhalten haben. Mhm. Obwohl, auch da gibt es sehr gute Folgen, das haben wir ja, dank dir durfte ich mich ja in letzter Zeit, oder darf es ja auch noch ein bisschen mich mit dem Data-Quadranten beschäftigen, ne? Aber da sind schon die ein oder andere Perle, ist das schon aufgefallen halt. Ne? Ja,
also ich kann jetzt schon spoilern, in der aktuellen Staffel, da ist der ein oder andere Riesentiefschlag auch drin.
Ja, so gut war es nicht. Also,
Alter. Guck dir
das. Also jetzt mal ehrlich, wenn ich mal die sechste, ich habe vorhin drüber nachgedacht, wenn ich mal so durch die Folgen gucke, glaube ich, dass die wirklich die fünfte und die sechste Deep Space Nine Staffel eigentlich so als Staffel das Beste war, was es bisher bei Star Trek gegeben hat. Make my words.
Mhm.
Ne? Ja, also so,
das, ne? Ich glaube, da kann man mitgehen.
Ja. Das ist, und das war ja wirklich an vielen Stellen auch, weißt du, so düster, Raumstation, keine Forschungsmission mehr. Alles, was wir ja jetzt auch an anderen neueren Serien immer mal wieder kritisieren. Aber es ist trotzdem, käme ja auch keiner auf die Idee, oder jetzt zumindest nicht, und sagt, ah, die Space Nine ist nicht Star Trek. Natürlich ist es Star Trek.
Es ist,
und es liefert mit die besten Folgen. Also ich hab's auch schon mal gesagt, ich glaube wirklich, dass Im fahlen Mondlicht ist zumindest einer meiner absoluten All-Time-Faves. Ne? Und habe ich auch schon mit dem guten Raphael hier auf diesem Kanal drüber gesprochen. Es ist einfach großartig. Und diese Folge ist einfach, die kann man fühlen. Die fühlt man richtig. Die hat damals wehgetan. Man hat wirklich mitgelitten mit Benny. Absolut.
Es ist jetzt wieder eine Folge, wo man sagen kann, schau dir die an, egal ob du die Serie kennst oder nicht. Die ist gut.
Richtig. Könnten wir das nur über aktuelle Star Trek-Serien mal sagen, ne? Ja. Danke, dass du nochmal diesen Ritt mit mir gemacht hast.
Immer Micha. Wieder gern.
Sehr schön. Dann werden wir uns beide spätestens wieder hören, wenn du im Delta-Quadranten ein Stück weiter dem Alpha-Quadranten dich näherst.
Das wird nicht schön, weil ich muss wirklich sagen, bisher, das ist echt die schwächste Staffel, finde ich, bisher.
Ich habe schon ganz kurz, ich habe tatsächlich, als du das letztes gesagt hast, mal durch die Folgenbeschreibung der fünften Staffel gescrollt, dachte mir, oh ja, ist ja wirklich viel Mist.
Ja, Alter, wirklich, das ist, da kommen wir noch dazu.
Ja, da kommen wir noch dazu. Also, in dem Sinne, danke dir und macht's gut.
Schamusi.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.